Damals, als ich operiert wurde, waren manche Leute, darunter auch Ärzte, der Meinung, ich hätte mit der Brustamputation eine zu drastische Maßnahme ergriffen. Ich ärgere mich noch heute über diese Kommentare. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung, eine, die jede Frau für sich allein treffen muss. Dies war meine Entscheidung. Und ich glaube nicht, dass man mich dafür kritisieren darf.
Diese Worte stammen von Nancy Reagan, der Frau des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. So wie viele andere krebskranke Menschen auch, musste sie sich entscheiden, Operation ja oder nein, Bestrahlung ja oder nein. In solchen Momenten breiten Ärzte gerne Risikozahlen vor ihren Patienten aus. Sie sagen dann beispielsweise, wenn sie sich operieren lassen, dann erhöht sich ihre Überlebenswahrscheinlichkeit um 60%. Oder wenn sie auf Bestrahlung verzichten, dann steigt ihr Risiko, erneut zu erkranken, um 10%.
Was aber sind solche Zahlen wert? Und vor allem, welche Schlüsse soll ein Kranker daraus ziehen? Risikozahlen sind stumm. Sie sagen uns nicht, was wir tun oder lassen sollen. Ulrich Hoffrage, Psychologieprofessor an der Universität Lausanne.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel erfahren würde, mein Risiko innerhalb der nächsten 10 Jahre einen Herzinfarkt zu bekommen, ist 5%. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob das jetzt viel ist, ob das wenig ist, ob ich jetzt mein Verhalten, und dann wäre die Frage, welches Verhalten, ändern sollte. Puh, ich wäre wahrscheinlich auch relativ hilflos. Ich würde gucken, wie ist das denn mit anderen Männern in meinem Alter? Und würde dann vielleicht ablesen können, ist das eher gefährlich, ist das nicht so gefährlich? Und es gibt auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen mit diesen Zahlen einfach wenig anfangen können und dass sie aber mehr damit anfangen können, wenn es eben vergleichbar gemacht wird. Wenn ihnen zum Beispiel gesagt wird, das ist 100-mal so gefährlich, wie von einem Blitz erschlagen zu werden. Oder das ist nur halb so gefährlich, wie im nächsten Jahr einen Verkehrsunfall zu haben oder dergleichen. Dann kann man es besser einordnen.
Das Leben ist voller Risiken, nur leider sind wir unfähig, aus diesen Risikozahlen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Welt der Zahlen, wir verstehen sie nicht.
Es gibt sehr klare Unterschiede zwischen Laien und Experten,
sagt Britta Renner, Psychologieprofessorin an der Universität Konstanz.
Wenn man jetzt Experten und Laien befragt, was quasi ihre Hitliste an Risiken ist, dann kommen ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Also auch hier in Deutschland gab es eine Untersuchung dazu. Und es hat sich gezeigt, dass die Experten vor allen Dingen die sogenannten Lifestyle-Faktoren nach ganz oben platzieren. Das heißt also Rauchen, Alkoholkonsum, Übergewicht, ungesunde Ernährung. Ganz klar verhaltensabhängig. Das ist ein individuelles Risiko. Fragt man hingegen Laien, bekommt man eine ganz andere Liste. Die setzen technologische Risiken an die erste Stelle. Das heißt also Kernenergie, jegliche Form von Umweltverschmutzung, Umweltvergiftung. Das heißt also gesellschaftliche, technologische Risiken, die nicht verhaltensabhängig sind. Und Rauchen und so etwas führen sie auch auf, aber viel später erst.
Die Wissenschaft kennt eine Vielzahl von Faktoren, die eine verzerrte Risikowahrnehmung begünstigen.
So nehmen wir Risiken, die uns vertraut sind, nach einiger Zeit nicht mehr ernst. Beispiel Rauchen.
So fürchten wir uns besonders stark vor Risiken, die unsichtbar bleiben, die wir nicht lokalisieren, nicht spüren, nicht fühlen können. Beispiel Radioaktivität.
So halten wir Risiken, die weit verbreitet sind, für harmlos. Beispiel Straßenlärm.
So richten wir unseren Blick vorschnell auf den möglichen Schaden eines Risikos und vergessen darüber gerne, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich es überhaupt ist, dass ein solcher Schaden eintritt. Im Normalfall schätzen Menschen ihre persönlichen Lebensrisiken optimistisch ein. Sie neigen dazu, andere Menschen für gefährdeter zu halten. Ob es um das eigene Herzinfarktrisiko geht oder das Risiko im Straßenverkehr zu verunglücken, die Einschätzung fällt immer gleich aus. Mein Risiko ist kleiner als das der anderen. Britta Renner sagt,
das ist ein Phänomen, das man in Bezug auf ganz unterschiedliche Risiken gezeigt hat. Also angefangen AIDS, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Bluthochdruck. In den meisten Fällen wird das Risiko anderer immer höher eingeschätzt als das eigene.
Paradox, aber wahr. Selbst Prostituierte schätzen ihr AIDS-Risiko niedriger ein als das einer Person gleichen Alters und Geschlechts, die nicht im horizontalen Gewerbe arbeitet.
Es gab wenige Fälle, wo man tatsächlich, man könnte sagen, so einen pessimistischen Fehlschluss gefunden hat.
Erzählt die Psychologin Britta Renner.
Das ist eine polnische Studie. Die haben direkt nach damals diesem Vorfall in Tschernobyl Personen befragt, wie sie das Risiko einschätzen, dass sie irgendwann mal von den Auswirkungen dieses Vorfalls betroffen sein werden. Da fand sich ein pessimistischer Fehlschluss. Das heißt, das eigene Risiko wurde höher eingeschätzt als das von anderen. Das heißt, wenn also akut irgendetwas passiert ist, dann verändert sich die Risikowahrnehmung und kann sogar pessimistisch werden. Das hält aber nur meistens nicht lange an.
Der Mensch, ein unverbesserlicher Optimist? Nicht ganz. Wir neigen zwar dazu, uns selber für weniger gefährdet zu halten als unsere Mitmenschen. Bittet man Menschen jedoch, ein bestimmtes Risiko in absoluten Zahlen einzuschätzen, dann zeigt sich, viele Risiken werden überschätzt. Fragt man etwa Studenten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sich bei einmaligem, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit HIV zu infizieren, so veranschlagen sie dieses Risiko auf bis zu 40%. In Wirklichkeit liegt es nicht einmal bei 1 zu 10.000. In der Sphäre des Alltäglichen arbeiten wir mit Vorurteilen. Vorurteile helfen uns, die Welt überschaubar und damit einfacher zu machen.
Mit welchem Anbieter telefoniert man am günstigsten? Einen Tag vor dem Start der Mobilfunkprodukte von Coop und Migros kamen die Preise kurzzeitig ins Rutschen. Angestoßen wurde die Preisrunde vom Prepaid-Paket M-Budget Mobile. Mit diesem ab sofort verfügbar.
So beginnt ein Zeitungsartikel, den die Züricher Psychologen Christian Fichter und Klaus Jonas vor kurzem ihren Versuchspersonen vorlegten. Einmal platzierten sie den Artikel in der Boulevardzeitung Blick, ein anderes Mal in der Qualitätszeitung Neue Züricher Zeitung. Ergebnis? Der Artikel wurde für journalistisch hochwertiger gehalten, wenn er unter dem Label Qualitätszeitung firmierte. Menschen orientieren sich an Marken, sogenannten Brand Images, und nicht an Inhalten. Das ist zeitsparend. Rational ist es nicht.
Anna, Uwe, Johanna, Birgit, Olaf, Claudia, Lena. Wie attraktiv ist Ihres Erachtens der durchschnittliche Träger dieses Vornamens?
Diese Frage sollten Probanden des Chemnitzer Sozialpsychologen Udo Rudolph beantworten. Es zeigte sich, dass sie beispielsweise Birgit für weniger attraktiv hielten als Lena. Der Grund hierfür ist eine automatisch ablaufende Vorurteilskaskade. Zunächst entschieden die Versuchspersonen, ob die Namen in ihren Ohren altmodisch, zeitlos oder modern klangen. Daraus leiteten sie das Alter der Person ab. Und aus dem Alter zogen sie Rückschlüsse auf die Attraktivität des Namensträgers. Dieses Experiment belegt, wir Menschen organisieren unser Denken in Vorurteilen. Ein bloßer Name genügt und wir glauben zu wissen, was für ein Mensch sich dahinter verbirgt.
Zumindest auf dem Papier gibt es ihn, den kühlen Rechner, der in komplexen Situationen immer vernünftige Entscheidungen trifft. Den Menschen, der auch mit Geld perfekt umgehen kann. Sein Name? Homo economicus.
Doch dieser hocheffiziente Wirtschafter existiert nur auf dem Papier. Er ist ein Modell, mit dem Ökonomen das menschliche Handeln in der Wirtschaft beschreiben. Peter Kenning, Marketingprofessor an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen, schreibt:
Gerade Ökonomen betonten lange Zeit den Wert der Rationalität und vernachlässigten die Bedeutung von Emotionen bei wirtschaftlichen Entscheidungen.
Psychologen sind überzeugt, der Homo economicus ist eine Fiktion. Der Mensch ist kein Homo economicus. Die meisten Menschen handeln weniger nutzenorientiert, als es ihnen möglich wäre.
Das zeigen auch Experimente mit sogenannten Dilemmaspielen. Beim Ultimatum-Experiment etwa ist ein Spieler X aufgefordert, einen Geldbetrag nach eigenem Gutdünken zwischen sich und einem Mitspieler aufzuteilen. Akzeptiert der Mitspieler das Teilungsangebot, dann werden die festgelegten Geldanteile ausgezahlt. Lehnt er das Angebot hingegen ab, dann gehen beide Spieler leer aus. Der Marketingprofessor Kenning schreibt dazu:
Versetzen Sie sich einmal in die Rolle des Empfängers. Würden Sie bei einer Gesamtsumme von beispielsweise 100 Euro die Hälfte annehmen? Vermutlich. Wie sieht es aber aus, wenn die Offerte nur 1 Euro beträgt und Ihr Mitspieler die restlichen 99 Euro für sich behalten will? Wären Sie ein rational kalkulierender Homo economicus, dann müssten Sie auf jedes Angebot eingehen. Ein noch so winziger Gewinn ist schließlich besser als gar keiner. Tatsächlich billigten die Versuchspersonen vor allem solche Vorschläge, bei denen der Betrag mehr oder weniger fair aufgeteilt wurde. lag das Angebot aber drastisch jenseits der 50-zu-50-Linie, lehnten sie meistens entrüstet ab. Lieber nahmen sie dann einen finanziellen Verlust in Kauf, als ihre Mitspieler einen hohen Gewinn zu gönnen.
Die Strafe für den anderen ist in solchen Fällen mehr wert als der Gewinn von einem Zehntel oder einem Hundertstel des Gesamtbetrags. Menschen handeln folglich nicht wie ein nüchtern kalkulierender Homo economicus. Sie orientieren sich an bestimmten ethischen Regeln. Eine dieser Regeln lautet: Wenn mich jemand billig abspeisen und über den Tisch ziehen will, dann muss ich ihm zeigen, dass ich ein solches Vorgehen für unfair halte, auch wenn ich dadurch Geld verliere. Dieses moralisierende Verhalten ist überall auf der Welt beobachtbar.
Der Psychologe Alan Sandvi von der Princeton University analysierte die Hirnaktivität von Ultimatumspielern im Kernspintomographen. Wer sich ungerecht behandelt fühlte, so Sandvis Befund, der reagierte mit einer gesteigerten Aktivität in den Gefühlszentren des Gehirns.
Dabei machte es jedoch einen Unterschied, ob der Gegenspieler ein Mensch oder ein Computer war. Auf menschliche Unfairness reagierten die Neuronen stärker als auf die Unfairness einer Maschine. Anders als von einem Homo economicus zu erwarten wäre, ist es für einen Menschen entscheidend, gegen wen er um Geld spielt und welche Motive er bei seinen Gegenspielern vermutet. Professor Andreas Ernst, Psychologieprofessor an der Universität Kassel.
Wenn man eine natürliche Ressource gemeinschaftlich nutzt, dann bedeutet es zu kooperieren, wenn man darauf achtet, dass jeder genug bekommt, und zwar nicht nur heute, sondern auch morgen. Und wenn man nicht kooperiert, dann denkt man an seinen eigenen Vorteil und unter Umständen nimmt man in Kauf, dass die anderen eben nicht genug haben, jetzt oder in Zukunft. Und in der mathematischen Spieltheorie, das ist eine Geschichte, die in den 40er Jahren aufgekommen ist und die als Idee hat, die Welt und soziale Beziehungen als sogenannte Spiele, nicht im Sinne von Gesellschaftsspiel, sondern im Sinne von mathematischem Spiel zu beschreiben. Da kennt man Dilemmata und Dilemmata sind Situationen, in denen man eine Handlungsmöglichkeit wählt, aber dafür eine andere, die man auch gerne wählen würde, nicht wählen kann. Und ein so ein typisches Dilemma, was im Umweltbereich ganz, ganz wichtig ist, ist dieses sogenannte Gefangenendilemma.
Das geht so. Zwei Übeltäter, die gemeinsam gefasst wurden, denen man aber die Straftat noch nicht nachweisen kann, sitzen in getrennten Zellen. Man verhört sie getrennt und bietet beiden die Kronzeugenregelung an. Das heißt, wenn der Erste den Zweiten verpfeift, dann ist er frei und darf gehen. Der andere aber muss 10 Jahre ins Gefängnis. Und umgekehrt.
Beide sitzen jetzt im sogenannten Gefangenendilemma. Sie könnten sich freikaufen, aber auf Kosten des anderen. Aber, zweite Spielregel, plaudern beide, können beide für ihren, ich sage einmal, Bankeinbruch dann ebenfalls für ganz viele Jahre, 7 oder 8 Jahre, ins Gefängnis verschwinden. Das heißt, sie haben Kosten, sie haben Angst, dass der andere sie verpfeifen könnte. Und eigentlich müssten sie zusammenhalten und schweigen. Eigentlich müssten wir in der Umwelt zusammenhalten und sie nur begrenzt nutzen. Aber die Angst, dass die anderen sie übernutzen und die eigene Gier, die Umwelt zu übernutzen, lässt uns dann etwas wählen, was in der Summe eine für alle nicht so gute Lösung darstellt.
Das Problem ist die soziale Unsicherheit. Und weil wir Sorge haben, über den Tisch gezogen zu werden, handeln wir auch nicht immer sozial.
Eine Falle ist sicher die soziale Falle, weil das, was ich einspare, von anderen genutzt werden kann oder vielleicht sogar genutzt wird. Das zweite Wichtige, auch für Menschen gar nicht so leicht zu lösen, ist die Zeitfalle. Ich muss heute auf etwas verzichten, wo ich vielleicht gegen Ende meines Lebens oder vielleicht erst meine Kinder den Nutzen von haben.
Josef Nerb, Psychologieprofessor an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg, bekräftigt.
Das ist ein sehr, sehr großes Problem, diese zeitliche Falle, dass wir die Kosten, Anführungszeichen, heute haben und mögliche positive Effekte oder sei es der Wegfall von negativen Effekten, der kommt erst zeitlich verzögert. Das ist eine ungute Ausgangssituation. Wenn man handeln möchte, dann will man, dass man sofort unmittelbar Rückmeldung erhält, dass es erfolgreich verlaufen ist. Dass man unmittelbar das Gefühl hat, man ist wirksam, man kann was erreichen. Und wenn man dieses Gefühl nicht hat, dann unterbleibt auch Verhalten sehr, sehr oft.
Das Gefangenendilemma ist ein Spiel. Reale ökologische Dilemmata fordern uns ständig heraus. Jeden Tag stellt sich beispielsweise die Frage, soll ich heute umweltschonend handeln, damit morgen noch genügend Ressourcen verfügbar sind?
Jetzt haben wir im Umweltbereich ein Dilemma, was nicht nur einmal gespielt wird, sondern immer wieder, immer wieder, immer wieder. Für so eine Situation hat Robert Axelrod, das war ein Politologe, eine Strategie als besonders wirksam gefunden, und das ist die sogenannte Tit-for-Tat-Strategie, wie du mir, so ich dir. Und diese Strategie beginnt freundlich, sie kooperiert. Und alle anderen Strategien, die auch kooperieren, sagen, aha, eine freundliche Strategie, und dann entwickelt sich Kooperation. Diese Strategie ist aber auch wehrhaft, das heißt, wenn jemand versucht, diese Strategie über den Tisch zu ziehen, das heißt, sie zu übervorteilen durch Nichtkooperation, dann antwortet sie im nächsten Zug auch mit Nichtkooperation. Sie ist aber auch wieder fähig, zurückzugehen zur Kooperation, also sie ist nachsichtig und sie ist insgesamt nicht zu kompliziert. Das war lange Zeit das Sinnbild für das Optimum einer Bewältigung einer Dilemmasituation. Nur muss man dazu sagen, im Gefangenendilemma wird die Auszahlung in jeder Runde immer wieder neu aufgefüllt.
Das bedeutet, in einem Gefangenendilemma ist Tit for Tat, also wie du mir, so ich dir, eine gute Strategie. In einem Umweltdilemma ist diese Strategie jedoch nicht zu empfehlen. Denn die natürlichen Ressourcen lassen sich nicht so einfach wieder auffüllen wie die Geldbeträge im Gefangenenexperiment. Wenn es um die Verteilung natürlicher Ressourcen geht, dann reicht es nicht mehr aus, das Verhalten der anderen Menschen einfach nur zu spiegeln. Dann ist Selbstbeschränkung und maßvolle Zurückhaltung gefragt, auch auf die Gefahr hin, von anderen Menschen übervorteilt und ausgebeutet zu werden. Bittet man Versuchspersonen, komplexe ökologische oder ökonomische Systeme am Computer zu steuern, führt fast jeder Spieler das System in den Niedergang. Und zwar meist deshalb, weil er zu viele Entscheidungen in zu kurzer Zeit trifft. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, komplexe Systeme zu managen.
Lohhausen ist eine kleine Stadt mit etwa 3.700 Einwohnern irgendwo in einem Mittelgebirge. Der größte Arbeitgeber ist eine Uhrenfabrik. Lohhausen ist eine ganz normale Kleinstadt mit Arztpraxen, Banken, Geschäften. Das Besondere? Sie ist eine simulierte Stadt, existiert also nur am Computer.
Bittet man Versuchspersonen, diese Stadt als Bürgermeister zu regieren, so zeigt sich, vielen Menschen fällt es schwer, den Wohlstand der Stadt zu mehren. Sie sind schlechte Bürgermeister. Und nicht wenige führen die Stadt in den Niedergang. Warum das so ist, hat der Bamberger Psychologieprofessor Dietrich Dörner über Jahre hinweg analysiert.
Seine Erkenntnis? Menschen tendieren dazu, Fehlentwicklungen auf einige wenige Ursachen zurückzuführen. Sie denken in einfachen Ursache-Wirkungszusammenhängen, die der Komplexität der Wirklichkeit nicht gerecht werden. Außerdem fällt es ihnen schwer, relevante Probleme von irrelevanten zu trennen. Und sie unterschätzen die Dramatik von Fehlentwicklungen, wie etwa das exponentielle Anwachsen von Schulden. In seinem Buch »Die Logik des Misslingens« schreibt der Psychologe Dörner:
Wir scheitern beim Lösen von vielen Problemen nicht, weil wir 90% unserer Gehirnkapazität nicht nutzen oder weil wir unsere rechte Hirnhälfte nicht gebrauchen. In Wirklichkeit liegt das Scheitern daran, dass wir dazu neigen, hier diesen, dort jenen kleinen Fehler zu machen, und in der Addition kann sich das häufen. Hier haben wir vergessen, ein Ziel zu konkretisieren. Dort haben wir auf die Ablaufcharakteristika eines Prozesses nicht geachtet. Da haben wir übergeneralisiert, dort haben wir den Schutz des eigenen Selbstgefühls über die Kenntnisnahme des Misserfolgs gestellt. Hier haben wir zu viel geplant, dort zu wenig.
Den einen Grund für unser Scheitern gibt es nicht. Was jedoch allen Menschen gemein ist, ganz gleich wie komplex ein System auch ist, Menschen suchen nach einfachen Erklärungen. Sie denken lokal und gegenwartsfixiert. Andreas Ernst?
Das, was Ihnen sehr nah ist, auch körperlich, das macht Ihnen Sorge. Alles andere macht Ihnen deutlich weniger Sorge. Dann, und das habe ich schon angesprochen, haben Sie Schwierigkeiten mit der Wirkung von Zeitverzögerung. Wenn ich heute etwas tue, es knallt aber erst in einem Monat, kaum für mich zu lernen, dass das eine Rolle spielt. Und damit zusammenhängt es, dass wir nicht lineare Zeitabläufe, das heißt, Dinge, die sich schleichend entwickeln. Klimawandel, ist eine Sache davon. Es entwickelt sich ganz schleichend so, dass man lange Jahre diskutiert hat, gibt es denn überhaupt Klimawandel oder sind das natürliche Schwankungen?
In seinen Experimenten konnte Dörner zeigen, schlechte Bürgermeister der Stadt Lohhausen vagabundieren hin und her. Sie beschäftigen sich in schnellem Wechsel mit vielen Themen. Alles geht bei ihnen durcheinander. Ihr Handeln ist instabil, wie Dörner schreibt.
In dem Lohhausen-Spiel stellte sich zum Beispiel einer der Bürgermeister vor einem Supermarkt auf und befragte die einkaufenden Hausfrauen nach ihren Klagen über die öffentlichen Zustände in Lohhausen. Bei einem solchen Verfahren kommt natürlich immer etwas heraus. Die eine Hausfrau beklagte sich über zu viel Hundekot auf der Straße, die andere über die saumselige Behandlung in einer Behörde, die dritte findet die Altersheimversorgung in Lohhausen unzureichend, die vierte meint, dass man mehr für die Stadtbibliothek tun müsste. Richtet sich ein Bürgermeister nach einer solch zufällig erhobenen Mängelliste, so entsteht die Gefahr, dass relativ unwichtige Teilprobleme viel zu viel Gewicht bekommen und die eigentlich wichtigen Probleme überhaupt nicht entdeckt oder falsch gewichtet werden.
Ein solches Reparaturdienstverhalten tritt immer dann auf, wenn Menschen gar nicht genau wissen, welche Probleme sie eigentlich lösen wollen und müssen. Ein Phänomen, das auch der Kasseler Psychologe Andreas Ernst in seinen Experimenten beobachten konnte.
Wenn ich merke, mir entgleiten die Dinge, dann tue ich ganz verrückte Sachen. Ich wende mich den Dingen zu, die ich kann, die laut nach mir rufen und versuche, so eine Art Reparaturdienstverhalten an den Tag zu legen. Das sind die dringenden Dinge, aber vielleicht nicht die wichtigen im Hintergrund. Und an dieser Stelle setzt Dörner an und sagt, wenn ich diese Unsicherheit, die damit verbunden ist, auch die Bedrohung für mein eigenes Selbstwertgefühl, dass ich vielleicht ein schlechter Problemlöser sei und schlecht meine Position ausfüllen kann, das Problem zu lösen, wenn ich damit besser umgehen kann und einfach diese Unsicherheit aushalte und sage, okay, ich nehme mir trotzdem die Zeit, gucke mir alle Dinge an, die auf meinen Tisch kommen, alle Variablen werden gegeneinander abgewogen und ich versuche mich zu informieren, so lange, bis ich wirklich sicher sein kann, eine einigermaßen fundierte Entscheidung zu treffen, das ist schon mal ganz wichtig.
Bei vielen unserer Entscheidungen lassen wir uns von einem Bedürfnis nach Sicherheit leiten. Wir Menschen, so scheint es, sind Sicherheitsfanatiker. Sicherheit ist für uns ein Grundbedürfnis wie Essen und Trinken.
In dem Augenblick jedoch, in dem sich Menschen ganz und gar sicher fühlen, werden sie risiko- und experimentierfreudig, getreu dem Slogan No Risk, No Fun. Menschen haben nicht nur ein Sicherheits-, sondern auch ein Unsicherheitsbedürfnis. Davon ist der Heidelberger Erziehungswissenschaftler Professor Felix von Kube überzeugt. Er schreibt in seinem Buch Gefährliche Sicherheit:
Obwohl der Mensch ganz eindeutig nach Sicherheit strebt, Sicherheit des Arbeitsplatzes, Sicherheit in Ehe und Familie, Sicherheit der Altersversorgung, Sicherheit im Glauben, geht er immer wieder erstaunliche Risiken ein. Er steigt in extrem schwierige Felswände, surft bei Sturm und Regen, riskiert bei Drachenflügen Kopf und Kragen, macht riskante Überholmanöver, geht auf Abenteuerreisen, riskiert einen Seitensprung oder einen Herzinfarkt.
Die Wissenschaft spricht von Risikokompensation. Damit ist der intuitive Drang des Menschen gemeint, gewonnene Sicherheit sofort wieder aufs Spiel zu setzen.
Ohne Risiken entsteht nichts Neues. Wären Unternehmen nicht versichert, würden sie keine Wagnisse eingehen. Wären Ärzte nicht versichert, würden sie keine spektakulären Operationen durchführen. Sicherheit, gefühlte oder tatsächliche, ist ein Garant für Risiko. So wurde im 14. Jahrhundert erstmals eine sogenannte Seeversicherung eingeführt. Dadurch war es Seefahrern fortan möglich, ihre Fracht für den Verlustfall zu versichern. Die Folge? Immer mehr Menschen gingen das Wagnis ein, Waren über die Weltmeere zu schippern. Dieses Beispiel beweist, Menschen müssen sich sicher fühlen, ehe sie bereit sind, ihre Sicherheit aufzugeben. Ohne Sicherheit kein Risiko.